Nummer 52. Mhm. Liebe Hörer, Doppelpunkt, innen, herzlich willkommen zur 52. Ausgabe von Experience Tirol, der Podcast. In gewohnter Manier begrüßen euch der Mann, der zwar nicht Blut stillen kann, aber meinen Durst nach Wissen, der wunderbare
Peter.
Und mein Name ist Felix.
Was für Einleitung.
Ja, war cool, oder?
Super gut.
Der kam jetzt aus dem Bauch.
Ich bin Wahnsinn.
Selbst etwas begeistert. Wir sind die beiden, die sich alle zwei Wochen gegenseitig eine Geschichte aus, von oder über Tirol erzählen, immer abwechselnd und immer so, dass nur der Erzählende weiß, worum es gehen wird, im besten Fall zumindest. Stimmt, oder?
Ja, stimmt. Und Nummer 52 beeindruckt mich nachhaltig.
Wie viele Wochen hat ein Jahr?
52.
Das heißt, wir haben quasi ein Jahr geschafft.
Mhm.
Obwohl quasi. Wir schon zwei Jahre dran sein.
Ja.
Ist gut.
Das ist beim zweiwöchigen Rhythmus so.
Nein, ist schon super cool.
Ja.
Also wirklich... Hätte ich damals vor, jetzt mittlerweile hätte zwei Jahre wirklich nicht gedacht, dass wir es schaffen, auch keine ausfallen zu lassen. Mhm. Trotz ab und zu mal Urlaub, Weihnachten und so weiter, Feiertage, haben wir das irgendwie durchgezogen.
Ja, jetzt waren dann eigentlich Sommerpause angesagt, nicht?
Die meisten machen tatsächlich Sommerpause, das stimmt.
Machen wir das auch?
Ich frage mich dann auch nochmal. Sehnsucht ist schon da.
Ja, du warst jetzt genau. Nächste Folge dran.
Genau, Sehnsucht ist schon da mal zum Durchschnaufen, aber ich glaube mir, der Ehrgeiz ist größer.
Okay.
Es dürfen nur keine Alibi-Folgen werden, das ist mir wichtig.
Ah, das ist gut, ja. Aber das würde ja nie einer machen von uns.
Na, wirklich nicht. Nein. Also wir bemühen uns beide immer sehr, gut zu recherchieren. Was mich voll ärgert, ich habe ganz lange eine Liste an Themen gehabt, aber immer im Kopf. Und die ist weg.
Ah, ich habe.
Ich war mir ganz sicher, ein Thema will ich bringen nächste Woche und es ist weg. Es ist weg.
Ist Alzheimer.
Das war nicht das Thema. Irgendeine Persönlichkeit aus Tirol und ich habe es einfach verdrängt.
Ach so. Oder wir schließen die einfach vom Urlaub so live einer, vielleicht vom Natterer See oder so.
Das ist lustig.
Ja.
Kann man nicht leisten, ist mir zu teuer.
Okay, ja, das verstehe ich.
Wir sind die beiden, die den Podcast dreigeteilt haben. Wie man merkt, eingangs wird eingeplänkelt. Wir schneiden ja keinen Podcast, deswegen müssen wir uns warm sprechen. Dann kommt der Hauptteil und hinten raus werfen wir einen Blick in Experience Tirol, die Show. Und beim Eingeplänkeln, lieber Peter, sind wir ja mittendrin. Und ihr habt versucht, die Kurve zu kriegen. Und
wohin?
Ja, eigentlich auf eine Hörerinnenwunsch-Erfüllung.
Oh.
Ja, uns wurde geschrieben, dass die Menschen so gerne hören, was wir in den letzten Wochen so erlebt haben an Events und so weiter. Und okay. Wir waren ja jetzt in den letzten beiden Wochen auf einem Event, haben wir angekündigt im letzten Podcast, dass wir da am Abend doch hingehen.
Vor zwei Wochen?
Ja.
Machen wir es in den Kalender schauen.
1. Juli, Tiroler Tourismusforum.
Ah, danke für die Hilfe.
Bitte.
Ja.
Wie war's?
Ja, stimmt.
Da trifft sich ja die Tiroler Tourismusfamilie.
Ja, jedes Jahr wieder aufs Neue. Jetzt muss ich mich kurz sammeln, muss ich nachdenken. Aber ich habe eine gute Erinnerung dran. Also ich glaube, ich habe eine gute Erinnerung dran. Lass mich überlegen. Also es hat eine Preisverleihung gegeben, eine Preisverleihung für Nachwuchs, eine Preisverleihung für den Touristica Lebenswerk und einen, was hat es noch gegeben?
Na, prinzipiell war es einmal oben in Igels, dort im Kongresshaus. Das ist immer sehr schön. Normalerweise immer bei bestem Wetter. Oder Running Gag, dass immer, wenn das Forum ist, ist das Wetter gut. Da war es nicht gut.
Ja.
Zumindest während der Sitzungen. Und das war ganz lustig eigentlich, oder? Da gibt es immer so Eingangsworte der Politik. Landeshauptmann hat über den Tourismus gesprochen. Und dass wir uns nicht verstecken sollen, sondern stolz vorangehen. Und
mir ist da hängen geblieben, so dass er über das, wie heißt das Buch, was es Innsbruck liest, das Buch hat er zitiert.
Mhm.
Da geht es ja um eine griechische Insel, wo Kreuzfahrtschiffe anlegen und da geht es über Overtourism und so weiter.
Und dann ist der Tourismus weg und alle sind noch deprimierter, wie wo zu viel los gewesen ist.
Aber er hat gesagt, wir brauchen uns keine Sorgen machen, weil in Tirol so wenig Kreuzfahrtschiffe anlegen.
So ist es. Dann hat der Tourismuslandesrat gesprochen, der hat allen gedankt für ihre Arbeit. Dann spricht meistens die Geschäftsführerin der Tirolwerbung mit einem Vortrag, so ein bisschen Leistungsschau, was wurde alles getan und wo soll die Reise hingehen.
Recht ausführlich.
Und dann genau und ein bisschen spitzfindig, die Dame verlässt ja die Tirolwerbung und dann kann man so zwischen den Zeilen ein bisschen rauslesen, was gut lief und wo man sich vielleicht kritisch sieht, mal ganz herzhaft zum Zuhören. Und dann kamen die Preisverleihungen, meistens eben junge, so zwei junge, nennen wir es mal, mögliche Startups, die ihre Ideen pitchen. Mhm. Einmal war es Tourismus rund um Sterndal schauen, weil quasi der Tag ist ausgebucht, aber die Nacht wäre noch frei. Sprich, man müsste die Lichtverschmutzung reduzieren, dann könnte man die Sterne sehen. Und das andere war so eine Art Bauernbox auf Fancy. Gewonnen hat der Sternenhimmel. Mhm. Genau, dann gab es das Lebenspark, dann gab es auch für einen...
Das war der Franz Schiederer gekriegt.
So übrigens. Ist es.
Hochverdient, hochverdient.
Fisse Faust Ladis. Richtig, hat das da oben quasi zur Familienregion geführt. Und dann gab es noch einen Jubiläumspreis für die Swarovski-Kristallwelten, genau. Die ja als Magnet seit vielen, vielen Jahren in Tirol Menschen anziehen.
Genau, die sind wir noch entgangen. Aber
und danach wird dann Getränk und Essen konsumiert und da wird dann gesprochen über mögliche Partnerschaften und so weiter und so fort. Und da waren wir auch sehr fleißig.
Stimmt.
Und sind dann nach Hause gefahren.
Ja, nette Zusammenfassung.
Verköstigt und glücklich.
So war's.
Reinschummeln haben wir uns müssen. Wir waren ja einmal nicht auf der Einladungsliste. Dann haben wir geschrieben, warum sind wir nicht auf der Liste. Dann waren wir auf der Liste.
Ja. Sympathisch.
Man wollte verschlanken. Das nehme ich persönlich. Super. Das nehme ich wirklich persönlich. Mir wurde dann informell gesagt, wir wollten das Event ein bisschen verschlanken. Habe ich persönlich genommen.
Ja, aber ich verstehe es.
Also, mein Anzug war brutal eng und das habe ich echt persönlich genommen.
Ja, das ist auch
ja.
Nein, ich ein legitimer Ansatz, finde ich.
Ich finde das ganz ein wichtiges Treffen. Es klingt immer so blöd, so Tourismus, Familie und so weiter. Aber ich finde es echt wichtig, dass die Player am Ort sein und dann einmal, weil unterm Jahr jeder hackelt so vor sich hin und schaut nicht links, nicht rechts oder muss in irgendwelche Workshops sich austauschen und da geht es ja auf einer informelleren Ebene und da kriegt man ein bisschen mit, wo tut es dem anderen weh, wo könnte man sich verbessern und da passieren dann schon gute Sachen und man lernt ein bisschen einzuschätzen, wie es funktioniert und was nicht funktioniert. Deswegen finde ich solche Treffen immer sehr wichtig. Auch wenn es cool wäre, dass wenn sich die Bubbles ein bisschen vermischen würden. Da war es nur Tourismus. Mhm. Wäre schon cool, wenn es Events gäbe, wo es mehr Durchmischung gibt, aber auch gut, dass es die Branchentreffen gibt.
Ja, nein. Insgesamt, wie gesagt, es ist jetzt schon ein bisschen länger her, die zwei Wochen, aber ich habe es als gutes Treffen im Hinterkopf.
Sehr.
Ja, absolut.
Wir hatten unsere Kunden da am Tisch.
Richtig.
Unsere potenziellen Kunden, das war sehr lustig. Da hat man sich dann angeregt unterhalten über diverse Entwicklungen.
Genau
und war sowas. Froh, dass es in Tirol keine Kreuzfahrtschiffe gibt.
Genau sowas.
Gut.
Gut.
Haben wir noch was zum Plänkeln?
Nein, ich glaube nicht. Wie lange sind wir denn schon?
7 Minuten.
Ja, das ist höchste Zeit.
Höchste Eisenbahn.
Zeit.
Bist du bereit?
Ja, es geht aber gar nicht um die Eisenbahn. Felix. Ich habe aufgrund der letzten Folgen, die ja so ein bisschen einen anderen Schwerpunkt gehabt haben, habe ich eine Bitte oder eigentlich eine Anregung bekommen, mich wieder mal um einen Klassiker zu kümmern. Und das will ich hiermit eigentlich sehr gerne tun. Und damit wir da eine gewisse Einleitung zusammenbringen, würde ich die gern zum Thema hinrauten lassen.
Ja.
Aber ganz simpel, ganz einfach. Also, wie gesagt, heute schauen wir unser Wahrzeichen an, das praktisch jeder kennt.
Lindwurm.
Jeder, der schon mal durchs Inntal gefahren ist. Sie thront oben auf einem 90 Meter hohen Felsen. Massiv, stolz. Und wenn man
ihren
Bravo schon erledigt. Genauso ist es. Das taugt mir, weil jetzt ist es absolut abgekürzt. Also ich werde versuchen. Nein, das passt.
Nein, mach's fertig.
Nein, genau.
Das geht's.
Nein, nichts gibt's. Nein. Ich werde heute versuchen, eben ein paar Geschichten oder Geheimnisse, nennen wir es mal so, hinter diesen meterdicken Mauern zu erzählen.
Von wo? Wir wissen gar nicht, worum es geht.
Wohl, es geht um die Festung Kufstein. Mhm. Also, wir reden in dem Podcast heute über einen bereits mehrfach vorgekommenen Kaiser, über zwei der furchteinflößendsten Kanonen der Geschichte und über eine Orgel, die man noch in 15 Kilometer Entfernung hört. Wir schauen uns aber auch an, warum dieser Felsbrocken für die gesamte Region so verdammt wichtig ist. Also, richtig wichtig. Und bevor wir jetzt aber endgültig anfangen, nur eine kleine Anekdote oder eigentlich eine Warnung. Weil ich habe nämlich für den Podcast schon eine perfekte Einleitung gehabt und habe mir da ein bisschen Unterstützung von der KI besorgt. Eigentlich sogar, wie heißt das? Deep Research. Quellen, Auflistung, Story getrieben, wunderschöner Spannungsbogen. Wirklich gewaltig. Aber halt leider gewaltig falsch. Also ich war echt geschockt. Es es hat gar nichts gestimmt. Also es hat weder die Geschichte gestimmt, noch haben die Personen gestimmt, noch hat die Gegend gestimmt. Zach, zach, zach. Also somit jetzt der Aufruf eines, wie hast du heute gesagt, eines reifen Mannes, weiß nicht mehr, schaut euch das bitte genau an, echt. Wo die Sachen herkommen oder zumindest prüft sie sich ein bisschen auf Plausibilität, weil das, was ich da kriege, das war einfach falsch. Es wird zwar immer ein schönes, wunderbares Bild gezeichnet, auch oft perfekt formuliert, aber es war einfach halluziniert, einfach erfunden.
Ich habe gesagt, wir sind alte Schule, nicht reife Männer.
Also, gut, ist schon wieder eine Zeit her, wahrscheinlich.
Ich wollte das jetzt kurz noch berichtigen.
Okay, passt.
Mit welcher KI hast du gemacht?
Deep Research, ist es, lass mich überlegen.
Notebook LM.
Ja, Notebook LM, das stimmt. Das stimmt. Und es war leider ganz, ganz...
Das sind mit die besten, die es gibt momentan.
Es war ganz, ganz, ganz schlecht.
Eieiei.
Ich muss es so für alle Bots, die uns zuhören, das war nichts.
Eieiei.
Ja, aber das passt. Also, da lobe ich mir wirklich also gut recherchierte Beiträge von renommierten Persönlichkeiten, die wir da in Tirol haben, wie ein Focher oder ein Hölzl oder sowas, vorzugsweise ein Buchform. Also das ist einerseits ein Genuss und andererseits auch für meine Seele sehr beruhigend. Insofern bin ich froh, dass ich da oldschool bin. Aber genug, jetzt packen wir es wirklich an und jetzt schauen wir uns dieses steinerne Gesamtkunstwerk, von dem wir davor gesprochen haben, mal genauer an. Bevor wir in die Details gehen, müssen wir uns aber ein bisschen über die Dimension klar werden. Die Festung Kufstein ist kein kleines Schlüssel. Und der Fels, auf dem sie, ja, ich möchte sagen, thront, das ist ein ganz harter Brocken, würde der Hans Huber wahrscheinlich sagen. Nein, der ist nicht nur hart, der ist auch riesig. Also wir reden bei der Festung von einer Gesamtfläche von über 24.000 Quadratmetern. Stell dir das einmal vor, also das waren ungefähr 100 Tennisplätze nebeneinander. Und das auf einem massiven Dolomitfelsen über eine Länge von 400 Meter, das ist nachher schon ein richtiger Bums, also gewaltig, also richtig gewaltig. Die ganze Anlage ist in drei Terrassen gegliedert, die von Norden nach Süden verlaufen. Es ist mit einem enormen Aufwand gebaut worden, aber zu Recht, weil Kufstein immer schon eine strategische Schlüsselrolle eingenommen hat. Das heißt, wer Kufstein besessen hat, der kontrolliert diesen Ausgang des Inn-Defilés. Es ist also das natürliche Einfallstor von diesem bayerischen Alpenvorland direkt rein ins Tiroler Inntal und damit zur Hauptverkehrsachse über den Brenner nach Italien. Kufstein war also nichts anderes als wir der Schlüssel Tirols oder dieses Tor zu den Alpen. Ein Bollwerk, das über das Wohl ganzer Reiche entscheiden konnte. Also tatsächlich sensationell wichtig. Gegründet oder zumindest erwähnt ist sie offiziell im Jahr 1205 worden als Castrum Kufstein, was er anspricht, weiß ich nicht. Damals war es noch ein geteilter Besitz zwischen dem bayerischen Herzog Ludwig und dem Bischof von Regensburg. Und wie gesagt, über Jahrhunderte war sie so ein geopolitischer Spielball zwischen den Wittelsbachern und den Habsburgern. Mal gehört sie zu den Bayern, dann wieder zu Tirol. Aber man muss sich das vorstellen, die gesamte wirtschaftliche Entwicklung von der Region hing von dem Felsen ab. Wer die Zölle kassierte, wer den Handel kontrollierte, das war wirklich der Chef im Unterinntal. Und ich denke, diese historische Bedeutung, die spürt man auch heute noch. Also die Festung ist nicht nur ein Museum, sondern die ist sowas wie ein Identitätsmerkmal für eine ganze Grenzregion. Ich darf fast sagen, das ist der Stolz der Region, der Stolz der Stadt, weil ohne den Felsen war Kufstein heute wahrscheinlich nur, jetzt wollte ich sagen, ein bisschen ein Wald, nein, einfach halt eine normale Stadt, aber nicht eine exponierte Stadt. Weil so ist es wirklich ein historisches Monument von europäischem Rang. Entscheidend für Kufstein war nachher das Jahr 1504. Da taucht einer auf, der keine Lust hat auf halbe Sachen. Wir erahnen es, es war wieder mal der Kaiser Maximilian I., eine Persönlichkeit, die uns in unserem Podcast ja schon oft begegnet ist und das zu Recht. Er wollte Kufstein unbedingt für Tirol sichern, um das Inntal und somit die Silberminen von Schwarzau abzusichern. Aber der bayerische Festungskommandant, ein gewisser Hans von Pietzenau, der hat sich gedacht, lass den Kaiser leicht kommen. unsere Mauern sind schon dick genug. Und er vertraute wirklich auf diese hochmittelalterliche Stärke seiner Burg. Und das hat anfangs sogar funktioniert. Die ersten Kugeln prallten an den massiven Mauern einfach ab. Der Bizenau soll am nächsten Tag nachher mit dem Besen auf die Mauer sein und nachher ganz provokant den Stab angekehrt haben und zudem noch den Kaiser wissen lassen, dass er mit seinen Bohnen ihm nichts anhaben kann.
Ganz schön ein Populist.
Ja, frech. Frech, muss ich sagen. Kannst du dir vorstellen, dass das wahrscheinlich beim Kaiser nicht ganz so gut ankommt. Und den hat das nachher auch so genervt, dass er nachher wirklich die großen Geschütze auffahren hat lassen. Kaiser Maximilian hat immer schon eine gewisse Affinität für Militärtechnik gehabt und somit hat er damals seine zwei stärksten Kanonen des Reiches überhaupt herholen lassen. Glücklicherweise waren die beide ausgerechnet in Innsbruck, und zwar Bohle, Bautz und Weckauf. Das waren sogenannte Riesenkartaunen, also richtig gewaltige Trümmer, die gebaut worden sind, um Festungen, ja, ich würde sagen, kaputt zu schießen. Und damals wirklich gebaut in diesen Tiroler Gusshütten, mit denen man auch Schwarzmander und so weiter wissen wir. Maximilian hat auch deren Bau selber begleitet, weil er, wie schon erwähnt, so ein Artilleriefanat war. Und diese Geschütze waren tatsächlich technische Sensationen. Also, aus dem Zeighaus mit diesen zwei Geschütze, 32 Pferde eingespannt, aufwerfen ihn, ab nach Kufstein.
Für keinen Effekt war das gerade.
Welcher? Ja, das soll so das Schirmen auf irgend so ein Floß nachmachen.
Voll geil.
Schon geil.
Ja, ich habe da die ganzen Knöpfe, du hast die selber.
Ja, ich habe akustische eingebaute Effekte.
Cool.
Also außer vom Boot aufstellen, laden und nachher volles Rohr. Und tatsächlich nach 3 Tagen war die gesamte Festung in Trümmern. Diese mittelalterliche Ringmauer zerfiel unter den Einschlägen von Bohlebautz und Weckauf praktisch zu Staub. Und nachdem er die Anlage dann erobert hatte, kannte der Kaiser auch kein Pardon. Der Hans von Bizenau und seine Getreuen wurden hingerichtet. Und zwar kurzer Prozess, sie verloren alle den Kopf, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das war auch das Ende des bayerischen Kufsteins und der Beginn des monumentalen Ausbaus zur habsburgischen Artilleriefestung. Schon ein blutiges Signal an alle, die es wagen, dem Kaiser zu trotzen. Ein endgültiges Signal und aus seiner Sicht wahrscheinlich sogar ein notwendiges, weil, wie gesagt, Tirol ist eine Geldbörse, hat er immer wieder mal erwähnt. Und damit hat er eben unter anderem dieses größte Silberbergwerk Europas gemeint. Und diese Geldbörse wollte er natürlich abgesichert wissen. Und dazu kommt noch die davor angesprochene Waffenproduktion in Tirol. Und auch da hat er einen besonderen Schutz gebraucht. Und aus diesen Überlegungen heraus ist dann das bekannte Tiroler Landlibell entstanden. Also dieses Gesetz, dass wir Tiroler nur unsere eigene Heimat verteidigen müssen. Eigentlich ein kreativer Weg, um sozusagen ein Volksheer zur Verfügung zu haben, um seine Geldbörse zu schützen. Wenn man es dann in der Kommunikation noch so da dran oder so hinkriegt, dass ein «Wir Tiroler haben einen Sonderstatus» umkommt, dann ist der Kaiser schlichtweg ein Marketinggenie.
Was hat der für Agenturen gehabt?
Das ist unglaublich. Das musst du dir mal vorstellen. Das wirkt heute noch nach. Deswegen kommt das Ganze, warum sein Verstehen «Wir Tiroler» uns als was Besseres, lass ich es einmal nur so stehen, es fußt wahrscheinlich alles auf solchen Sachen. Derweil hat er ein Volksheer gebraucht, weil schon dem gegenüber waren ja in Europa schon Söldnerheere und so weiter. Weil das nächste Volksheer, manchmal die Idee haben, das nächste Volksheer danach hat es erst nach der Französischen Revolution gegeben, wo so quasi alle eingezogen worden sind. Ja, das ist so, nicht unkreativ, dieser Max. Gestrichen hat man uns dieses Privileg 350 Jahre später nachher natürlich wieder, wo es keine Silberminen oder solche Dinge mehr in Tirol gebraucht hat. Da ist ihnen eingefallen, nein, keine Privilegien mehr für die Tiroler. Vielleicht hätten wir es später sogar gebraucht, aber wie dem auch sei. Wir waren ja gerade bei der Eroberung von der Festung Kufstein und wie gesagt, nach dem Sieg baute der Kaiser Maximilian die Burg dann zu einer der modernsten Festungsanlagen seiner Zeit aus. Das bauliche Herzstück mittendrin, wir kennen es alle, das ist der Kaiserdom. Der riesige Runde. Errichtet zwischen 1518 und 1522 durch den Baumeister Michael Zeller, ist wirklich ein monumentaler kreisrunder Turm mit einem Durchmesser von 21 Metern. Die Außenmauern im oberen Stockwerk sind 4 Meter dick und unten am Fundament, da sind es 7,5 Meter massiver Stein. Also die kinetische Energie von feindlichen Kanonenkugeln sollte einfach im Mauerwerk verpuffen, absorbieren wahrscheinlich. Und ursprünglich war der Turm wirklich ein komplett autarkes Verteidigungswerk, ein Reduit, wie ich gelernt habe. Also, das, wo man sich zurückzieht. Und du kommst auch nur, oder besser gesagt, du bist auch nur über so eine hölzerne Zugbrücke reingekommen, die über den sogenannten Diamantgraben geführt hat. Und der Graben ist so tief, dass da auch niemand mit einer Sturmleiter oder sowas ansetzen hat können. Also da hat es schon fliegen müssen, damit du umkommst. Also wirklich einfach alles gut gedacht. Und falls eine Belagerung dann doch länger hätte dauern sollen, auch kein Problem. Der Maximilian ließ einen 60 Meter tiefen Brunnengraben direkt in den harten Fels und 25 Jahre später hätten sie auch das gelöst, dass sie immer eine Trinkwasserversorgung für sich zur Verfügung gehabt hätten. Und sogar einen geheimen unterirdischen Felsgang für Überraschungsangriffe hat man angelegt, damit man auch da wieder rauskommt. Also man muss wirklich sagen, die Festung war zu dem Zeitpunkt wehrtechnisch auf dem allerneuesten Stand, ein echtes Monument der Macht und sensationell durchdacht. Aber die Zeiten ändern sich halt da auch. Und im 18. Jahrhundert ist nachher die Artillerie so stark gewesen, dass selbst diese Mauern nicht mehr als unüberwindbar gegolten haben. Was macht man also mit so einem Klotz, der isoliert auf einem Felsen umsteht und militärisch eigentlich nicht mehr richtig funktioniert?
Ein Museum.
Nicht schlecht. Davor noch vielleicht was anderes. Das Museum kommt dann. Nein, man nutzt die Isolation. Das heißt, die habsburgische Verwaltung hat als Idee recht eine Krude. Sie funktionieren den obersten Stock des Kaiserdoms ab ca. 1745
Gefängnis.
In ein Staatsgefängnis um, ganz genau. Und diese 13 Arrestzellen, die
da. Voll schöne Aussicht da oben.
Ja, ja.
War einmal. Wunderschön.
Bedingt. Ich komme nachher drauf, warum sie noch bedingt schön ist. Aber auf jeden Fall wurden 18 Arrestzellen eingebaut und Kufstein wurde sowas wie das Alcatraz von Tirol. Wenn wir uns jetzt ein bisschen die Gefängnisliste näher anschauen, dann fällt etwas besonders auf. Es waren auffällig viele Ungarn inhaftiert. Du warst eh, Fremdsprachen ganz, ganz schlecht, Aussprache schlechter und Ungarisch am schlechtesten. Ich probiere es trotzdem, weil es waren so Namen wie Ferenc Kasici, der lacht jetzt schon, Gergely Zsuzsó oder Sándor Rozsa inhaftiert. Und denen begegnet man da auch. Und damals aufgrund dieser politisch angespannten Lage in Ungarn mit dem österreichischen Kaiserhaus auch irgendwie logisch. Und die Antwort der Habsburger war natürlich kühl und berechnend, gerade für diese ungarischen Patrioten. Geopolitische Isolation. Kufstein lag für die quasi am sprichwörtlichen Ende der Welt, weit weg von irgendwelchen revolutionären Zentren in Budapest. Und wer eben staatsgefährdend war, der sollte genau dort inhaftiert werden. Also dort, wo er keinen Schaden mehr anrichten konnte. Man wollte jegliche Kommunikation mit Gesinnungsgenossen unterbinden. Und es war sowas wie eine psychologische Waffe. Die Häftlinge sollten sich einfach vergessen und verlassen fühlen. Du musst dir das einmal vorstellen, der Alltag, die Zellen sind niedrig, die Mauern feucht und kalt, irgendwie grausig, die Fenster haben eben nicht nur Gitterstäbe, sondern weil du davor von der Aussicht geredet hast, die haben so ein ganz engmaschiges Drahtgitter gehabt. Also der hat wahrscheinlich ins Inntal schon alle gesehen, aber nur durch so einen grauen Schleier. Also bedingt.
Immerhin. Ja. Der ist schon inhaftiert, ist ja kein Urlaub.
Ja, bedingt schön. Und dazu kommt noch, dass gewisse Häftlinge auch permanent in schwere Eisen gelegt worden sind. Also schon zart, weil zum Beispiel dieser Gergely Zsuzsó, von dem ich davor geredet habe, der ist eingesessen, nur weil er ein Gedicht namens Riado geschrieben hat.
Ja, Revolution.
Ja, die Macht der Sprache. Ich weiß, eben. Aber schon auch grausig, oder?
Wörter sind eine Waffe.
Ja. Im Gegensatz dazu hat es schon auch richtige, nennen wir sie, Verbrecher gegeben, wie eben diesen Chandor Roja. Es war ein legendärer Räuberhauptmann. Der war so berühmt, dass man am Sonntag in Kreten immer auf dem Marktplatz in Krufstein so wie eine Jahrmarktattraktion ausgestellt hat. Den hat man umschauen können. Und die Leute sind auch von überall hergekommen, um diesen gefährlichen Banditen sich da zu geben. Und seine Zelle, das war die Zelle Nummer 13, die war so gesichert, dass man das Fenster mit Holz nochmal zusätzlich verschlagen hat lassen, damit er eben auch keine Signale nach außen geben hat können. Also wahrscheinlich noch zacher oder noch deprimierender. Aber unterm Strich sind alle wieder freigekommen. Also sie sind dann alle wieder zurück nach einer gewissen Zeit nach Ungarn und insofern haben sie es tatsächlich überlebt. 1882 ist das Staatsgefängnis dann aber praktisch auflassen worden. Es ist dann zwar immer wieder mal kurz reaktiviert worden, bis, glaube ich, sogar die Ami haben es verwendet für ein paar alte Nazi. Aber dadurch, dass die Festung endgültig jegliche militärische Bedeutung verloren hat, ist sie dann schließlich im Jahr 1924 an die Stadt Krufstein verkauft worden. Und damit begann eine Verwandlung, die früher für die Leute undenkbar gewesen ist. Also von einem Ort der Unterdrückung, der Verteidigung, dieser Machtdemonstration zu heute eigentlich einem Ort der Begegnung. Heute ist die Festung als, ja, ich möchte jetzt gar nicht zu hoch aufhängen, aber schon so etwas wie ein touristisches und kulturelles Herz des Tiroler Unterlandes. Und du brauchst gleich schauen, was das für die Region bedeutet. Also wir reden da nicht nur von einem touristischen Highlight, sondern wir reden da von einer richtig großen Event-Location, die Platz für 4.200 Personen bietet. Also tatsächlich auch ein wirtschaftlicher Faktor, der seinesgleichen sucht. Ich habe es davor in der Einleitung schon kurz angesprochen, das akustische Herzstück ist diese Heldenorgel im Bürgerturm drinnen. Hast du die mal gesehen? Hast du mal gehört? Ja. Die ist 1931 eigentlich als Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges installiert worden. Heute ist sie mit fast 5.000 Pfeifen die größte Freiluftorgel der Welt. Und das technische Thron ist echt beeindruckend. Der Spieltisch, der steht unten im Festungshof, aber die Pfeifen, die sind oben im Dom. Und die Signale pfeifen auch alle. Also über, super, gell? Über ein Glasfaserkabel, 100 Meter, direkte Tonübertragung nach oben. Und täglich um 12 Uhr spielt sie nachher ein Konzert. Und tatsächlich, weil es eben so exponiert ist und durch den Wind, kannst du das 15 Kilometer weit hören. Achtung, sogar der James Bond kennt die. Der Ian Fleming hat in seinem Roman erwähnt, also der hat das ja da erwähnt, das war der Roman, On Her Majesty Secret Service, und da bleibt der James Bond in Krufstein stehen, mit irgendeiner Geliebten oder sowas, und erwähnt explizit diese Heldenorgel, also eigentlich eine echte, ja, Weltberühmtheit.
Und das ist wahr oder von der KI halluziniert?
Nein, absolut, das ist doppelt geprüft, das stimmt. Das ist Fakt.
Ja, ich will fragen, was ich heutzutage.
Nein, heutzutage. Es ist so wichtig, dass man nachfragt. Google es jetzt gleich.
Ja, mein Handy hat gerade gebimmelt.
Okay.
Und ich habe den Anruf abgelehnt.
Okay, das ist nett von dir. Also wie gesagt, die Festung und auch Krufstein selber sind heutzutage als aktiver Hotspot total erfolgreich. Ich glaube, die schaffen total gut diesen Spagat zwischen Geschichte und Hightech. Und auch wie sie haben ein Gefühl entwickelt. Wenn ich mir allein dieses Membrandach anschaue, das ist mit viel Gefühl eingesetzt worden. Also das schützt jetzt nicht die Leute vor Regen, sondern auch dieses alte Gemäuer, das passt sich optisch gut an und da hat nichts verschandelt. Also ich finde es richtig cool. Und auch diese Veranstaltungen, die in der Zwischenzeit sehr vielfältig geworden sind, die machen das richtig gut. Also da hat es Ritterfeste gegeben, riesige. Im Juli startet jetzt in 2 Wochen der Operettensommer. Ich war übrigens letztes Jahr die West Side Story. War super. Und heuer spielen sie, da drüben hängt ein Plakat.
Mhm. Verdrängt.
Wie heißt es? John Travolta, wie heißt es? Hilf mir. Wie heißt es jetzt?
Style-Folger.
Scheiße. Genießt das Saturday grad. Night Fever. Mhm. Saturday Night Fever. Und im Winter war ich auch mal unten.
Ja.
Im Winter war ich auch mal unten. Da haben sie so einen lässigen, einen schönen Christkindlmarkt. Ich glaube, der heißt Winterzauber, da in diese in dem Starngang drin und heraus. Also romantisch, cool. Ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Also alles lässige Veranstaltungen in einem coolen historischen Ambiente, aber eben nicht nur cool und kalt und alt, sondern eben aus meiner Sicht.
Geiler Claim, cool und kalt und alt.
Ja.
Fest und Kufstern.
Es geht direkt außer. Sondern eben sehr modern. Und modern sind auch die Ausstellungen. Zum Beispiel im Kaisertum spricht ein digitaler Maximilian mit dir. Ich glaube zwar nicht interaktiv, aber zumindest er spricht mit dir. Und in den Zellen gibt es Hologramme von Häftlingen. Also auch da, du kannst da richtig mitleben und das ist schon richtig gut gemacht.
Cool und kalt und alt.
Ja, genau. Und so ist aus dieser Trutzburg und aus diesem Kerker ein Ort von europäischer Kultur und Völkerverständigung geworden. Also echt cool, ein Monument, das, finde ich, die ganze Region Kufsteiner Land prägt und stolz macht. Wobei für mich anschwingt immer bei solchen Burgen immer mit, Freiheit ist nicht selbstverständlich. Nein, eh nicht. Aber ein bisschen ermahnt uns immer in die Richtung. Gut. Kommen wir langsam zum Ende, deswegen kurz zusammengefasst für mich, die Festung Kufstein ist viel mehr als wir nur ein Fotomotiv oder nur eine weitere Burg. Für mich ist sie fast so etwas wie ein steingewordenes Gedächtnis von Tirol. Von Maximilians Kanonen angefangen über diese armen ungarischen Gefangenen bis hin zur Heldenorgel. Also der Fels mit seiner Festung hat schon vieles gesehen und ist es tatsächlich wert, besucht zu werden. Also deswegen von meiner Seite der Aufruf, vorziehen, geht's zu Fuß auch oder bequem auch mit der Panoramabahn. Es lohnt sich wirklich. Übrigens am Weg auch, da steht das Schild Fußvolk. Taugt mir. Ja, und das war meine heutige Geschichte zur Festung Kufstein.
Ja, tippitoppi, ab in die Reflexion. Cool und kalt und alt.
Ja, ist so. Aber mir war jetzt eigentlich wichtig, nachdem die Folgen davor, die waren immer so ein bisschen abstrakter und so weiter, haben irgendwo anders aufgegriffen. Und dann hat mir wirklich jemand am Fußball gesagt, kannst du nicht wieder mal was Normales machen?
Ja, da hat er recht. Oder ja. Sie.
Nein, man denkt, okay, passt.
Ja.
Mach mal wieder was.
Finde ich gut. Cool und kalt und alt.
Normales.
Das war eh super, weil das letzte Mal, wo ich unten war, das war auf dem Weg zu einem Poltern am Rosenheimer Herbstfest und entsprechend kann ich mich dann nicht mehr an alles erinnern, weil das war also, vor dem Poltern.
Und wann war das?
Vor 3 Jahren, 4 Jahren. 3,5, 4.
Nein, das letzte Jahr. Mal, aber eben da war ich.
3 Jahre. Ja. 3 Jahre.
So. Ja.
Ja, genau, und da war ich dort. Aber die Hälfte vergessen, aufgrund des Polterns am Rosenheimer Herbstfest.
Nein, die haben das richtig gut aufgezogen.
Bitte ja. Also, sehr greifbar, lässig.
Mhm.
Und eben, dass so ein cooles, altes Gemäuer dann einfach genutzt wird. Das ist einfach super. Und dass man da hingeht und einen Grund hat, hinzugehen und einfach die Bevölkerung wie auch die Gäste damit interagieren, das ist schon super.
Mhm.
Schon eben. Großartig.
Es wird auch angenommen, es sind wirklich viele Besucher da, ergänzt durch die ganzen Konzerte. Ich glaube, meine Frau ist mal Nena gewesen oder so.
Also, keine Frau war die Nena.
Nicht ganz, aber... Aber ich glaube, sie war der Konzert. Also insofern ist für jeden was dabei.
Ja, das ist lässig. Absolut, absolut lässig. Und finde ich gut, wenn wir immer mal wieder auch die Wahrzeichen herausholen und entsprechend einfach in den Mittelpunkt stellen. Frage, du hast ja eingangs erläutert, wie schlecht die KI ist. Wie wäre die Geschichte gegangen, wenn die KI zitiert hättest?
Das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Hau mal raus, fass das mal für die zusammen so.
Also für mich.
Ungefähr.
Ja, die hätte so eingeleitet, dass es einen ungarischen, also es hat einen ungarischen Häftling gegeben, der hätte sich als Universitätsprofessor Botaniker verkleidet.
Ja.
Der hätte dann im Bezirk Kufstein Kakteen gesucht. Kakteen muss man sich vorstellen. Also wirklich diese, Saguaros aus Arizona.
Ja.
Und die, das ist eine geile Geschichte. Und die kaiserlichen Gendarmen waren aber zu blöd, wie der ihnen gesagt hat, ja, es gibt Kakteen in Kufstein. Haben sie gesagt, ach so, ja, war's gut. Und dem sein Bruder haben sie aber ermorden lassen in Ungarn. Und um das Habsburger Kaiserreich zu blamieren, hat er sich nachher mit seinen ganzen Kakteen-Forschungsmaterialien, wo eben auch Ausbruchshemmer und so dazu gehören, einsperren lassen in Kufstein, um dann auszubrechen und denen zu beweisen, dass die Festung doch nicht ausbruchssicher ist.
Und wer sagt, dass das nicht stimmt? Warst du dabei, 1504?
Nein, das war nicht 1504, das muss ja 1800 irgendwas gewesen sein.
Also.
Wenn die
Ungarn, da war er ja schon eingekerkert.
Wenn die Ungarn da gerade ihren Aufstand proben, also insofern heiße Geschichte, finde ich.
Muss aber sagen, die Geschichte hätte mir nicht schlecht gefallen.
Nein, was? Sie hat einen Reiz, wenn sie irgendwo noch ja, einen Wahrheitsgehalt gehabt hat, nachher hat sie eh schon gefeiert. Aber.
Ist schade. Also hätte mir getaugt. Der ungarische Kakteenbiologe.
Ja.
Ausbruchsmensch.
Ja.
Schön. Also. Wäre lässiger Titel für die Folge gewesen.
Wie gesagt, ich habe es nachher noch mehrfach recherchiert und habe nachher 14 Mal gegengefragt. Dann haben sie mir schon erklärt, es gibt keine belegten Hinweise.
Ja, schaut.
Es gibt auch keine historischen Quellen.
Ich muss mir erst entscheiden, ob ich es immer gut finde, alles bewiesen sein muss oder ob das gar nicht so schlecht ist, wenn man ab und zu sich was vorstellt.
Wenn ich es anders eingeleitet hätte, dann vielleicht, aber mir ist tatsächlich schon wichtig, dass es zumindest halbwegs stimmt.
Ja. Ich habe es jetzt eher auf so einem philosophischen Grund gemeint.
Ach
so. Generell einfach in einer Welt, die immer schräger wird, sich ab und zu Dinge vorzustellen, das finde ich ganz beruhigend eigentlich.
Mhm.
Warum nicht? Vielleicht gab es damals einen Kufstein-Kakteen, ich weiß es nicht.
Ja, das müssen nachher so Neophyten gewesen sein.
Ja, zum Beispiel, ja. Aber es gab einen botanischen Garten, wissen wir es.
Na, wer weiß es? Und dann sind die ganzen Okraut, diese Neophyten.
Eben.
Ja, ich weiß es nicht. Burg Trautmannsdorf.
Von daher würde ich jetzt, genau, könnte euch der Wind über den Brenner drüber und bis Kufstein.
Ja, weiß das schon.
Eben. Also insofern machen wir uns nicht lustig.
Nein.
Gut, Reflexion zum Thema, haben wir noch was?
Nein, ich finde das war jetzt eh total nett.
Ja, finde ich.
Ja.
Damit schreiten wir zum vorletzten Punkt, der letzte ist, wir haben wieder keine Frage der Woche, aber war echt, das ist so schlecht. Das müssen wir jetzt wirklich in den Griff kriegen, dass wir das einmal durchziehen.
Ja.
Oder lassen uns vom Baden. Und das ist der Blick in Experience Tirol, die Show, die es ja Montag bis Sonntag im Zentrum von Innsbruck, also im Chaos Tirol, zu sehen gibt. Und du hast die Ehre, mir diesbezüglich eine Impulsfrage zu stellen.
Ja, Impulsfrage ist klar, liegt auf der Hand. Wenn wir schon gehört haben, dass es aufgrund eines, ja, wie heißen die jetzt? Aufgrund eines, warte, lass mich überlegen, eines Liederprojekts in Kufstein solche Hologramme gibt, Liederprojekt heißt, ja genau, dann muss ich sagen, es gibt ja auch eine Experience-Hologramme.
Ja, stimmt.
Warum?
Weil es lässig ist.
Was kann ich damit machen?
Mit Hologrammen.
Ja.
Wie ein Hologramm schon sagt, ich projiziere einen Menschen in einen Raum, der gar nicht da ist.
Ach so.
Das ist großartig. Na wirklich. Also wir haben ja nach etwas gesucht, wo ich einen Menschen in einen Raum projiziere, der gar nicht da ist. Und das ist eine Hologramme. Großartige Möglichkeit, das zu tun. Gibt es viele Möglichkeiten, wie ich das tun kann. Zum Beispiel mit sogenannten LED-Ventilatoren, haben wir sie getauft, die sich so schnell drehen, dass sie schneller sind als das Auge. Und damit erscheint dann dank LED-Punkten auf den Sprudlern irgendwas, was man halt voreinstellt.
Sprudler?
Und diese Sprudler waren aber, und das ist der Nachteil bei Sprudler, die erzeugen ein Geräusch, wenn man eine intime Szene hat, wie bei uns in Experience, wo sich Vater und Tochter streiten und dann startet im Hintergrund permanent ein Flugzeug, weil es unsexy gewesen. Mhm. Deswegen haben wir uns entschieden, eine Damenstrumpfhose mit Beamer zu beschießen. Oha. Und einmal einen uralten Theatereffekt einzusetzen und haben jetzt zwei Hologramme, die sich sehen lassen können.
Wunderbar.
Gut, oder?
Alles erklärt. Bestens.
Während ich gesprochen habe, habe ich schnell gegoogelt, um die Frage der letzten Woche zu beantworten. Die hatte gelautet, wo stand die erste Schneekanone in Tirol?
Ja,
und stimmt. Laut Spiegel, das ist jetzt eine seriöse Quelle, aber ich habe es nicht double gecheckt, weil ich habe währenddessen gesprochen, steht,
die Deutschen
1982 hat eine Seilbahngesellschaft einen ersten Versuch gemacht mit einer geliehenen Schneekanone. Ein langer Feuerwehrschlauch wurde in den Bach gehängt und das Gerät mit Dieselmotor betrieben. Das Ganze soll 1982 in Ischgl stattgefunden haben. Und die erste offizielle Schneekanone fest installiert, die war nicht in Ischgl, die gab es 7 Jahre später, 1989, in Obertiliach. Oha. Damals in Osttirol, gibt's damals nicht. Viel Skepsis, da man sich das hat nicht vorstellen können, auf künstlichem Schnee zu fahren, aber anscheinend war das so, behauptet zumindest Osttirol heute. Viel früher war es dann sogar noch in der Schweiz, da soll schon 1978 im Schweizer Skigebiet, das ist ja französisch, Savonie oder so ähnlich.
Chamonix.
Nein, das ist nicht Chamonix, ist es Chamonix.
Savognin. Chamonix.
S-A-V-O-G-N-I-N. Ist ja nicht Chamonix.
Da muss ich mir,
Chamonix ist mit C-H-O-M-I-X.
Da muss ich mich schauen lassen.
Savognin.
Na, was weiß ich.
Nicht Chamonix.
Ja.
Die ersten 10 Schneekanonen sind aufgestellt worden in 1934 in Siedelsbrunn in Deutschland. Also 1964, Entschuldigung. Also wir waren ein bisschen später, dafür dann aber fix installiert. Jetzt schauen wir, wo Savognin ist. Chamonix kenne ich schon. Savognin. Das ist ein Ort in der Schweiz. Ist in 3 Stunden 6 erreichbar und liegt im Kanton Graubünden.
Wunderbar.
Damit alles beantwortet.
Sehr schön.
Keine neue Frage gefunden. Hm. War wieder mal nicht eingemeldet.
Das überlegen wir uns jetzt.
Das müssen wir uns entweder selber machen oder lassen.
Passt.
Witzig finde ich schon.
Ja, aber wenn auch gescheit.
Wenn, dann gescheit. In diesem Sinne verabschieden wir uns in keine Sommerpause. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, wenn ich Notebook LM anwerfe und unsere Kakteengeschichten erfinde. Bis dann, bleibt uns gewogen. Euer Podcast mit fundiert richtigem Wissen. Baba. Du musst auch Ciao sagen.
Ja, Pfiatach, irgendwann du solltest scheinen.
Und dann willst du Ciao sagen.
Ja, Pfiatach.
Ich hack den. Ich hack den vom Kopfstamm. Ja, ich mag schon was. Aber Ungarisch war hervorragend bei dir.
Schon, gell?
Ja.
Generell, ich bin ja Polyglott, glaube ich.
Polyglott. Ei, ei, ei.